Willkommen bei Make It Real, der Immobilien-Podcast mit Felix Hild. Wir präsentieren außergewöhnliche Immobilienprojekte mit einzigartiger Strahlkraft. Projekte, die durch ihre Architektur, Vision oder Bedeutung herausragen. Genau wie ihre Macher, die mit Mut, Leidenschaft und Innovationsgeist sich beweisen und die Immobilienwirtschaft nicht missen will.
Heute zu Gast Hadi Terani, der bekannteste deutsche Architekt. Er hat wunderbare Gebäude designt und umgesetzt. Von den tanzenden Türmen, den Kranhäusern oder den Berliner Bogen. Ich glaube, das sind die bekanntesten Gebäude. Und unsere Hörerschaft ist Hadi Terani natürlich bekannt. Herzlich willkommen, Hadi.
Hallo. Ja.
Hadi, dein Name ist ja bekannt, Terani. Du hast mir mal erzählt, dass genau dieser Name ein Hindernis, beziehungsweise dass du Angst hattest, mit dem Nachnamen Terani in Deutschland Geschäft zu machen, weil der Bezug zu Teheran besteht. Erzähl doch mal die Geschichte dazu.
Ja, als ich mich selbstständig machen wollte, das war um 1990 rum, 89, 90, das, was da zu der Zeit passiert war, 79 ist ja der Schah von Persien gestürzt worden und es ist dann die Islamische Republik ausgerufen worden und ja. Zu der Zeit kam natürlich immer eher negative Nachrichten aus Teheran in der Presse hier vor und ich dachte, ja, mit dem negativ besetzten Namen willst du jetzt deine Firma gründen. Das ist eine Herausforderung.
Ja.
Und habe dann gesagt, nee, ich mache das eher anders. Ich nehme diese drei Buchstabenbüros, habe also zwei Partner dazu genommen und habe das Büro BRT gegründet, um da nicht, sag ich mal, in diese Schiene zu geraten, dass man sagt, ja, der Name ist ja negativ besetzt. Aber was sich dann rausgestellt hat, dass sich das irgendwann gedreht hat. Also man wollte viel mehr meinen Namen Terani hören als diese drei Buchstaben.
Yeah.
Und für die meisten, glaube ich, auch Zuhörer, die hier sind, ist Terani im Moment eher verbunden mit Architektur und gutem Design und hat eine positive Attitüde bekommen. Und das ist eigentlich immer ganz interessant, wie Namen oder Brands so oder so besetzt werden können. Und das war mir da auch damals nicht so klar, dass man eben durch eine Beständigkeit einer guten Arbeit und gutes Design dann auch den Namen positiv besetzen kann.
Ja, das ist ja genau mein Geschäft. Namensbildung. Wir entwickeln ja Namen für Unternehmen, Dienstleistungen und auch eben für Immobilienprojekte. Aber erzähl doch mal, wie ist es denn zu den Namen Die tanzende Türme gekommen? Meines Erachtens ist das ein sehr gelungener Name, weil es genau aus dem Produkt rauskommt. Die Architektur zeigt ja zwei Türme, die geradezu tanzen. Wie kam es zu dem Namen? Hast du den selbst gemacht?
Ja, wenn wir anfangen zu entwerfen, entwerfen wir ja ein Konzept. Wie gehen wir an die Aufgabe ran und dann haben wir quasi gründe ich immer einen Namen für die Idee und dieser Name ist eigentlich unser Arbeitstitel und es wird meistens, unser Arbeitstitel setzt sich dann auch durch, nachher bei der Namensfindung des Gebäudes. Also Tanzende Türme war, weil wir ja die Aufgabe hatten, in der Reeperbahn Nummer 1, wo der Mojo Club war, plötzlich ein Gebäude hinzustellen, in einer der größten Vergnügungsviertel, sag ich mal, der Welt damals. Und da ist ja schon der Name, auch das Programm. Also wir haben gesagt, die Idee muss sein, dass wir den Spirit, den Mut, den St. Pauli hat, quasi umsetzen in Architektur. Und dabei sind dann die tanzenden Türme entstanden. Also Gebäude, die von jedem Winkel, wo man guckt, aus verschiedenen Richtungen, wirken die anders. Und man hat das Gefühl,
sie tanzen.
Dass die tanzen. Und deswegen war der Name Tanzende Türme dann auch in den Mundgebrauch der Leute.
Ja, es war ja schon viel früher. Du sagst, es war ein interner Arbeitstitel. Geht ihr mit dem Titel dann auch in die Ausschreibung, in den Wettbewerb? Und so wirkt auch der Titel dann nicht nur die Architektur, sondern das Gesamtprojekt?
Ja, im Wettbewerb ist das jetzt da noch nicht betitelt, weil das ist meistens anonym oder so. Aber wenn wir dann hier starten, dann hat das was damit zu tun. So zum Beispiel die Kranhäuser in Köln am Rheinauhafen.
Ja.
Damals war das eben so, dass die Hafenbetriebe aus dieser Halbinsel dann weggezogen sind und diese Insel eigentlich zurückgegeben haben die Stadt, der Stadt für Wohn, Arbeiten und Kultur. Und ich wollte damals an die Arbeit, an die Hafenarbeit auch erinnern, habe also drei Gebäude hingestellt, die eine Form von einem Kran haben.
Ja.
Und weil wir eben auch durch historische Lagergebäude nicht so viel Platz hatten für unser Volumen, die unterzubringen, haben wir die mit einem schlanken Fuß und haben eigentlich die Masse des Gebäudes in die Luft getragen.
Okay.
Und jetzt ist es quasi ein Wahrzeichen für Köln geworden, weil diese drei Kranhäuser hintereinander geben der Insel ein Rückgrat und der Stadt ein neues Gesicht für die Zukunft und erinnern trotzdem an die alte Hafenarbeit, die es da gegeben hat. Ja? Das heißt, das trifft immer auf den Punkt.
Ja.
Und wenn man jetzt in Köln ankommt am Flughafen, braucht man keine Adresse zu nennen, sondern man sagt Kranhäuser, dann wird man dort hingefahren.
Ja, und heute sitzen wir hier am Hamburger Hafen und schräg gegenüber ist das Dockland, auch ein Gebäude aus der Feder von Hardy. Ja, und genau wenn man am Hamburger Hauptbahnhof dem Taxifahrer sagt, bring mich zum Dockland, weiß der genau, wo er hin muss. Ist denn dein Alleinstellungsmerkmal, machst du nur Wahrzeichen?
Ja, weil jedenfalls versuche ich die Idee auf den Punkt zu bringen, in der Architektur sowie auch im Branding. Und wir haben manchmal natürlich spektakuläre Grundstücke, die wo die Gebäude sich eben als Wahrzeichen auch entwickeln können. Man braucht jetzt nicht an jeder Ecke ein Wahrzeichen, sondern es gibt ein paar besondere Punkte. Aber auch andere städtebauliche Situationen beantworten wir so, schon so, dass die Gebäude, sag ich mal, der Stadt eine Identität geben, den Bürgern in den Vierteln eine Identität geben und auch eben dem Benutzer eine Identität geben. Und wenn das alles im Einklang ist, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt.
Okay, im Einklang. Wir wissen ja alle, wir hatten einen Immobilienboom in den letzten Jahren und da haben viele Projektentwickler doch sehr schnell sehr viel Geld verdient und hässliche weiße Kästen hingestellt. Die Frage ist, Hardy, Hand aufs Herz, hast du auch sowas schon mal umgesetzt?
So extrem nicht. Also da ich ja immer versuche, aus der Aufgabe, der Situation, der Grundstückssituation immer das Beste rauszuholen.
Yeah. Ja.
Insofern stehe ich zu der überwiegenden Anzahl der Häuser, die ich gebaut habe. Aber es gibt manchmal auch Gebäude, seltener, wo schon die Struktur stand oder die Architektur vorgegeben war und uns nochmal dann die Aufgabe gestellt worden ist, mach mal die Fassade ein bisschen ansehnlicher. Und da gibt es vielleicht ein, zwei Beispiele, wo ich sagen würde, ich hätte am liebsten das ganze Konzept neu gemacht, ja, und nicht nur die Fassade.
Ja, sehr interessant. Aber lass uns doch nochmal zurückgehen zu deinem Geburtsland. Du bist hier im Alter von 6 Jahren in Deutschland angekommen und ja, bist der berühmteste deutsche Architekt. Wie viel deutsche Tugend steckt in dir und wie viel Iran steckt in dir und auch in der Architektur?
Ja, das stimmt. Ich bin mit 6 Jahren mit meinen Eltern also direkt hier nach Hamburg gekommen und habe natürlich hier die deutsche Schule besucht mit so einem Abitur und habe in Braunschweig Architektur studiert. Das heißt, das, was ich gelernt habe, habe ich hier in Deutschland gelernt.
Ja, da in Braunschweig gab es einen berühmten Professor und ja, auch in deinem ersten Job.
Den gab es und mein erster Job war in Köln bei Professor Schürmann.
Richtig, ja. Ja.
Und der Professor Schürmann ist ja damit bekannt geworden, weil wir damals den Deutschen Bundestag am Rhein geplant hatten. Und da gab es ja diesen großen Wasserschaden, wo dann die Überflutung des Rheins quasi dazu geführt.
Ja, so kann man auch bekannt werden.
So kann man auch bekannt werden und da habe ich auch dran mitgearbeitet.
Und, also hast du vergessen, die Wasserleitung richtig zu planen?
Nee, das war so, dass der Architekt hatte da gar nicht die Schuld, sondern das Gebäude war schon im Keller überall alles gebaut, die Elektrik war eingebaut und man hätte das Gebäude fluten müssen, damit es stabil steht. Und das hat sich der Bauunternehmer damals nicht getraut, weil ja schon so viel an Arbeit drin gelaufen ist. Ja. Aber hätte man das geflutet, wäre nichts passiert. Dadurch, dass nicht geflutet ist, hat das Wasser von unten gedrückt und hat dann einem Gebäude einige Schäden verursacht.
Okay.
Was dann später natürlich repariert worden ist. Aber Professor Schillmann ist für mich einer der letzten, lebt leider jetzt auch nicht mehr, modernen Architekten gewesen hier in Deutschland. Das war ein Eiermann-Schüler.
Ja.
Und der war durch und durch getränkt in Architektur. Und ich sage mal, alles, was ich gelernt habe in der Architektur, ist von ihm. Obwohl ich nichts so mache, wie er das macht. Aber diesen Werkzeugkasten der Moderne, den finde ich immer noch richtig. Und das ist die Basis meiner Arbeit.
Was du sagst, durch und durch getränkt von Architektur. Ich glaube, auch du, mein Gegenüber heute, ist auch durch und durch getränkt von Architektur. Also ich habe gelesen, dass du, um Inspirationen zu bekommen, immer einen unterschiedlichen Weg nimmst morgens zum Büro. Du wohnst an der wunderschönen Alster, direkt am Wasser. Hier an der Elbe ist dein Büro. Tatsächlich habe ich das auch eine Zeit lang gemacht, um Inspirationen zu bekommen. In einer Werbeagentur in Berlin, als ich gearbeitet habe, habe ich mir immer unterschiedliche Wege rausgesucht, um kreativ arbeiten zu können und um mich auch positiv aufzuladen. Also wie ist das mit der Wasserlage? Du wohnst an der Alster, arbeitest an der Elbe. Und wie kommst du so durch den Tag?
Ja, ich wohne natürlich immer am Wasser. Das hat jetzt nicht direkt damit zu tun, dass ich auch Wassermann bin, aber, aber irgendwie diese Energie schon. Und ich glaube sehr stark an der Energie, die uns trifft mit den ganzen Tag gegenüber. Und ich versuche mich natürlich immer mit positiver Energie aufzuladen, damit ich den Tag gut überstehe und am Ende noch ein Plus da steht. Und das mache ich dann davon abhängig, wie jetzt das Wetter ist, ob die Sonne scheint oder nicht, welchen Weg ich fahre, wo ich positive Eindrücke von der Stadt auf der Fahrt mitnehme, um mit gutem Gefühl dann hier in meinem Büro zu landen, weil das Büro, das ist auch voller positiver Energie. Also wir haben einer der, sag ich mal, interessantesten Räume hier an der Elbe und gucken aufs Dockland, aber auch auf das Kreuzfahrtterminal hier, und wir sehen die großen Schiffe, die, sag ich mal, mit den Waren aus der ganzen Welt hier reinfahren und leer wieder rausfahren. Also dieser Fluss, wo jetzt so viel Energie reinkommt, das ist natürlich etwas, was ich gerne dann bei mir einsauge.
Ja.
Und ich springe auch jedes Mal auf, auch wenn das sich immer wieder wiederholt, dass ein riesen Containerschiff plötzlich hier am Dockland vorbeifährt, wo mein Dockland kleines Häuschen ist plötzlich. Und bin immer begeistert und jedes Mal greife ich zum Handy und mache wieder ein Foto.
Ja,
obwohl du dieses Foto schon vielleicht tausendmal gemacht hast.
Ja.
Aber jedes Mal beeindruckt das. Und das meine ich mit guter Energie sammeln. Also wenn man mal durch die Stadt geht oder an der Alster spazieren geht, dass man wirklich das Wasser flimmern oder Licht aus der Stadt auch dann auch mal zum Handy greift und diesen Moment kurz aufnimmt, das hilft wirklich, gute Energie aufzunehmen.
Ja, das ist natürlich einzigartig hier in Hamburg. Oder auch in Deutschland, dieser Hamburger Hafen ist wunderbar mit viel Wasser. Da sprichst du zu Recht von guter Energie. Wir machen ja auch ab und an Wettbewerbe um große Aufträge. Und wir hatten einmal einen in einem Jahr von 6 Ausschreibungen bzw. Wettbewerben, hatten wir 4-mal nur den 2. Platz erreicht. Jedes Mal, wenn ich so eine Absage bekomme, falle ich in so ein kleines depressives Loch, muss ganz laut atmen. Wie ist das denn bei euch? Ihr macht ja auch Wettbewerbe und ich nehme an, auch nicht jeden gewinnst du, oder?
Also wir müssen ja leider eben viele Wettbewerbe machen, um überhaupt an einen Auftrag zu kommen.
Das sind ja auch Kosten.
Ja, und wir stecken sehr viel Energie in so einen Wettbewerb und sehr viel Geld. Also wir machen, wenn wir einen Wettbewerb nicht gewinnen, jedes Mal mindestens 50.000 Euro Verlust. Während der Arbeit an dem Wettbewerb sammeln wir natürlich gute Energie, weil wir arbeiten so lange daran, bis das Ergebnis wirklich toll ist. Ja. Und wenn wir das Gefühl haben, das Ergebnis ist toll, dann schicken wir es los. Und das heißt aber nicht, dass das dann unbedingt gewinnt. Also letztes Jahr hatte ich mein schlechtestes Ergebnis mit Wettbewerben. Wir haben keinen Ziel gebracht, sondern wir haben oft 2. Preise, 3. Preise, aber wir haben nie das Kind ins Ziel gebracht, und das sind natürlich auch unschöne Momente, aber trotzdem freuen wir uns an dem, was wir geschaffen haben bei diesem Wettbewerb. Und ich bin immer ergebnisorientiert. Mich interessiert eigentlich das Ergebnis und nicht der harte Weg dahin.
Aber du wirst es doch dann auch sehen, das Werk, das Gebäude.
Ich natürlich, das wirst du in dem Moment sehen und deine ganze Freude ist, wenn du daran arbeitest, dass du dir das schon in 1:1 vorstellst.
Ja.
Und wenn es denn nicht klappt, dann musst du aber auch schnell das vergessen und das nächste angehen.
Aber wie machst du das dann? Meditieren? Ich habe gelesen, du trinkst keinen Alkohol. Manche andere machen abends dann eine Flasche Wein auf, meditieren oder gehen joggen.
Ich bin von Grund aus, ich bin joined by nature, sondern ich habe meine Energie immer in mir. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe gerne spazieren in der Natur. Also zum Aufputschen brauche ich jetzt keine Mittel, sondern das Aufputschen kommt allein durch die Arbeit, durch die Dinge, die ich tue.
Yeah.
Und das war eigentlich immer so und wird auch immer so bleiben. Und wenn ich irgendwo an diesen Häusern vorbeifahre, die ich gebaut habe, auch wenn die 30 Jahre her sind oder 20 Jahre, mir geht jedes Mal wieder das Herz auf und sagt, boah, hast du das wirklich hingekriegt, ja, das hier zu bauen, und das bleibt, da weißt du, also das,
ja,
ist...
Die Gebäude stehen ja hundert, wenn nicht hunderte Jahre.
Und ich sage ja manchmal, der Unterschied zwischen uns zu Ärzten ist, dass wenn die Ärzte einen Fehler machen, ist es unter der Erde weg, sieht keiner mehr. Aber wenn wir einen Fehler machen, dann sieht man das 100 Jahre.
Ja, wenn man es erkennt, wenn man den Fehler erkennt. Da fällt mir ein Projekt ein, das sehr bekannt ist. Wir haben ja die IBA als Kunden. Und die IBA ist in Hamburg bekannt für den sogenannten Sprung über die Elbe. Die Hafen City soll in den Süden angeschlossen werden. Du hast seinerzeit eine besondere Brücke ins Spiel gebracht und entworfen. Was ist denn der aktuelle Stand? Ich finde, Hamburg braucht eine Brücke. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Warum gibt es diese besondere Brücke noch nicht?
Die Geschichte ist so. Damals, als die Wahlen waren, hatte sich Ole von Beuys aufgestellt in der Wahl und er hatte einen Slogan entwickelt, Sprung über die Elbe. Und da hatten sie mich angefragt, ob ich das visualisieren kann. Und dann habe ich ihm eine White Bridge, habe ich die damals genannt, an der Stelle, wo die jetzt auch stattfinden soll irgendwann, haben wir eine Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer quasi zum Grasbrook hin entworfen, aber nur so als, damit der Politiker sagen kann, das ist das Bild von meinem Sprung über die Elbe. Damit war ja gemeint, dass alles südlich der Elbe entwickelt werden soll. Und danach ist ja dann auch das gestartet mit der IBA, die Baubehörde, all die Dinge wurden da gebaut und jetzt soll eben der Grasbrook kommen. Und ich hatte damals dann die Idee, dann später, dass ich gesagt habe, da war ich glaube ich in Venedig oder in Florenz, die Ponte Vecchio. Yeah. Hamburg ist eine Stadt, die mit dem Wasser lebt, über dem Wasser lebt. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Und wie ist das, wenn du Hamburg eine Living Bridge gibst, also eine urbane Brücke, wo du ganz trocken, urban die andere Elbseite erfährst.
Yeah.
Und die Brücke, das Verbindungselement ist von Wilhelmsburg oder Harburg in die Innenstadt nach Hamburg.
Yeah.
Ja. Und so ist die Idee entstanden, eine bebaubare Brücke zu machen mit 1000 Wohnungen. Du hast die Ost-West-Blicke, die schönsten Blicke, quasi Elb auf und abwärts.
Yeah.
Du hast von da an die besten Blicke auf die Innenstadt mit den vielen Kirchtürmen.
Sie wäre ein absolutes Wahrzeichen.
Es wäre ein Wahrzeichen und es wäre auf den Punkt gebracht. Eine Stadt wie Hamburg mit der größten urbanen Brücke der Welt, wo die Kreuzfahrtschiffe kommen und davor drehen und weggehen. Das wäre also ein Highlight, nicht nur, dass ein Gebäude irgendeinen Namen hat, sondern auch funktionell.
Ja.
Wir binden Hamburg wieder zusammen, die Stadtteile im Süden und im Norden und schaffen eine Identität, die nicht zu steigern ist. Und wir sind auch sehr weit gekommen mit dieser Idee damals und wir haben, glaube ich, 4 Jahre daran gearbeitet. Und es war eben so, dass irgendwann Politikwechsel kam, aber in den Koalitionsvereinbarungen stand eben drin, man soll an dieser Brücke weitermachen. Ole von Beuys hat damals, weil er unsicher war, immer Umfragen gemacht. Ja? Und die Umfragen haben immer wieder zu 70% bestätigt, dass die Leute gesagt haben, ja, diese Brücke wollen wir.
Wir wollen die Brücke, ja.
Aber da damals eben die Elbphilharmonie gebaut werden sollte und man war nicht sicher, ob man das hinbekommt, hat man gesagt, wir wollen uns jetzt nicht auf das Abenteuer einlassen, dass wir zwei Projekte haben.
Die Elbphilharmonie.
Die ist dann fertig geworden. Und, aber wir haben jetzt was anderes. Wir haben ja den Elbtower, der halbfertig da steht. Und man hatte teilweise Angst vor
so einer Baustelle.
Und, aber wenn man jetzt den Grasburg entwickeln will, da möchte keiner über die Elbbrücken einmal Richtung Harburg fahren, auf die Autobahn und dann dahin, dann fühlst du dich nicht angebunden.
Ja.
Und wir für die Leute aus Wilhelmshaven und Harburg, die haben es verdient, eine direkte Anbindung an Hamburg durch die, über die Innenstadt zu bekommen. Und eine trockene, also nur eine Brücke für Fahrräder oder Fußgänger bei dem Wind und Wetter, was es hier in Hamburg gibt. Eine Brücke verbindet, ja, kann aber auch dadurch trennen.
Mhm.
Ja, und eigentlich finde ich das noch immer richtig, da eine urbane Brücke rüberzubauen. Das ist eine einmalige Chance. Ich selber weiß nicht, wie sich das entwickelt. Die letzten Pläne, die ich mal gesehen habe, war so eine Fahrradbrücke. Und wir werden sehen, wann der richtige Zeitpunkt ist für so eine Maßnahme.
Spannend, interessant. Hast du schon mal eine Brücke gebaut? Ist man als Architekt in jedem Bereich zu Hause? Eine Brücke bauen ist ja was anderes als tanzende Türme. Okay, vielleicht Dockland oder die Kranhäuser sind ja auch frei, aber kannst du das, Brücken bauen?
Also was ich sagen kann, ich habe damals in der Universität als Studienarbeit meine erste Brücke in Bremen damals entworfen.
Okay.
Auch eine urbane Brücke, die war damals nur mit Geschäften und sowas ausgestattet und das ist mir wahrscheinlich auch immer im Sinn geblieben. Und aber jetzt ein Brückenbauwerk zu bauen, ist jetzt für uns nicht so, dass es unmöglich ist, das ist machbar. Auch meine Kranhäuser, da haben wir auch eine Brückenstruktur.
Ja, richtig, ja.
Und das hat alles miteinander zu tun. Das ist also eine Aufgabe, die man gut bewältigen kann. Und das haben in der Vergangenheit schon viele Städte gemacht. Ob es die Ponte Vecchio ist oder die Brücke in Florenz oder damals die Old London Bridge. Es gibt sogar in Deutschland, im östlichen Raum auch noch eine Brücke, jetzt ist mir der Name entfallen, in welcher Stadt die war. Da gibt es auch eine Brücke, die mit Häusern bebaut ist, wo man so über den Fluss kommt.
Okay, super. Wenn wir jetzt in die Wohnhäuser gehen, Einfamilienhäuser bzw. Ferienhäuser, Es wird gemunkelt, dass du bei Feria und das ein Co-Ownership-Unternehmen für Ferienimmobilien mitwirken wirst. Also Häuser umbauen wirst und einen besonderen Hadi-Terrani-Stil reinbekommen wirst. Jetzt eine spontane Frage. Also du hast ein Haus in Schweden oder sagen wir eine Finca auf Mallorca, die du umbauen wollen möchtest. Wie kommt da ein besonderer Hadi-Terrani-Stil rein? Natürlich jetzt ein bisschen gemein, du kannst natürlich sagen, okay, so funktioniert das nicht, Felix, ich brauche 3 Tage Zeit mit meinem Team und dann plane ich was, aber vielleicht hast du ja eine spontane Antwort. Also wie kriegt Feria den besonderen Hadi-Terrani-Stil?
Es kommt jetzt darauf an, ob es natürlich eine bestehende Finca ist, dann werde ich die restaurieren und mit modernen Elementen noch versehen, aber wenn das so gemeint ist, quasi, dass man da einen Wohnungsbau hinbaut und das Wort Finca eben benutzt, dann würde ich natürlich in meiner Sprache antworten und das natürlich immer gepaart mit den Materialien vor Ort und den Klimaverhältnissen vor Ort. Also wir gehen immer darauf dann ein, was wir dort zur Verfügung haben, yes, und setzen quasi dann unsere Sprache darüber.
Okay, interessant.
Und wichtig ist das immer, dass man eben aus dem Grundstück, aus dem Ort, aus der Geschichte dann sein modernes Gebäude entwickelt.
Also wir werden das verfolgen, was was Hadi-Terrani mit Feria macht, was in Zukunft für Immobilien bei Feria rauskommen werden. Eine andere Frage. Ich war vor ein paar Jahren in Mexiko auf Reisen und habe mir da Pyramiden angeguckt, zum Beispiel auch die Chichen Itza. Und die wurden von den Maya entworfen. Das Besondere an dieser Pyramide ist, dass man, wenn man sich an die Ecke unten an die Pyramide stellt, zweimal in die Hände klatscht, dann ist der Schall, der sich entwickelt, genau der Sound von dem lokalen Vogel. Das ist dann so ein Au-Au oder so ähnlich. Hast du denn mit Akustik in der Architektur auch schon gearbeitet?
Ja, das ist ja eine Aufgabe, die wir eben auch immer lösen müssen, wenn wir Bürohäuser bauen oder Wohnhäuser, dass man eben nicht hört, dass, was die Familie über dir macht.
Ja, oder das schreit jetzt,
ja. Ja. Und Akustik im weiteren Sinne hat man natürlich zu tun, wenn man Konzertsäle macht oder Veranstaltungsräume. Aber dieses Leiten einer Akustik habe ich natürlich oft miterlebt. Das ist eine Tradition auch im Iran gewesen.
Ja,
also im Iran kannst du in Isfahan zum Beispiel in eine Ecke des Gebäudes gehen, flüstern und dann, sag ich mal, 30 Meter weiter auf der anderen Seite hat einer sein Ohr auf der anderen Ecke,
ja,
und hört genau, was du,
ja,
sagst.
Ja.
Ja? Obwohl dazwischen auch Menschen sind und,
ja,
so. Und die haben da damals ein Faible dafür gehabt, so akustische Raffinessen so umzubauen.
Ja, das ist die Frage, wie man das jetzt in der Architektur der westlichen Welt einsetzen kann. Aber es wäre schon nett, wenn ich oben in Ottensen in meinem Büro sitze und du flüsterst mir was zu und ich höre das.
Das ist leider bei unseren Aufgaben heute nicht das Thema, aber wir müssten natürlich uns, hier ist es mehr so darauf gerichtet, wie schützt du den Menschen vor akustischer Belastung,
ja,
von Verkehr, Emissionen und solchen Dingen. Ja. Und da müssen wir ein besonderes Fenster entwickeln. Hier bei uns in der Hafen City gibt es zum Beispiel das Hafen City Fenster. Das heißt,
okay,
dadurch, dass der Hafen ja Geräusche macht, ist man gezwungen, also es steht sogar im B-Plan, dass man mal ein Gebäude baut mit Schlafräumen, Die müssen belüftet werden.
Vierfachverglasung, oder?
Ja, und da muss natürlich ein Fenster eingebaut werden, wo du lüften kannst und trotzdem die Akustik beibehalten kannst. Okay. Das ist ein besonders teures Fenster, aber auf solche Dinge muss man heute achten bei uns.
Okay, super interessant. Vor allem im Urbanen, da könntest du die Prachtstraßen der Städte, die stark befahren sind, mit tollem Wohnraum ausstatten.
Ja, dann wir haben ja damit schon früh auch bei Büros schon angefangen, haben wir mit Doppelfassaden gearbeitet, dass man also schon mal einen Dämpfer hat von der ersten Scheibe zur zweiten und trotzdem lüften kann.
Ja.
Das ist schon also seit längerem Thema. Und das mit dem Wohnen kommt ja auch daher, wir alle ziehen gerne an den Hafen,
ja, das
zum Wohnen.
Ja.
Aber da die Hafenindustrie möchte natürlich arbeiten.
Ja, und die arbeiten auch 365 Tage im Jahr.
Genau, und die waren immer natürlich dagegen, dass Wohnen dorthin kommt, weil sie ja immer befürchtet haben, dass die Leute, die da wohnen, Sache gerichtlich gegen sie vorgehen, dass sie zu viel Lärm machen, aber die können ihre Arbeit nicht einstellen.
Ja.
Ja? Das war also so ein Ding, was man kaum lösen konnte. Wir würden alle gern wohnen am Hafen bauen. Aber es war dann nicht erlaubt,
ja.
Weil dann die Befürchtung war, dass sich die Leute dann gegen den Hafenlärm beschweren.
Gibt es denn auch schluckende Gegengeräusche? Also ich kann mich an die WM in Südafrika erinnern. Da war das ganze Stadion hatte so eine Tröte, Vuvuzela, und für die europäischen Ohren war das nicht angenehm zu hören, weil man irgendwie gar keine Stimmung wahrgenommen hat. Es war einfach nur ein Trötengeräusch. Und da haben die Ingenieure einfach einen Gegensound entwickelt, beziehungsweise diesen Trötensound rausgefiltert. Könnte man das nicht auch von Straßensound machen, dass wir Straßensound rausfiltern und man hat ein kleines Gerät, was an den Fenstern ist und man hört einfach nur noch die Vögel und nicht die Straßen?
Wir versuchen das manchmal durch Wasser zu machen. Also wenn wir irgendwo eine Geräuschkulisse haben, die nicht gut ist,
ja,
dann überlagern wir die mit einer anderen Geräuschkulisse von Wasser,
ja,
und die nivelliert das so ein bisschen.
Ja, sehr gut.
Aber wir haben natürlich hier auch eben, da wir eben auf den Komfort von den Menschen achten und sowas, haben wir schon extreme Bedingungen von den Behörden. Zum Beispiel haben wir ein Beispiel, wir bauen in Frankfurt neben der EZB Bank am Main. Ein wunderschöner Blick auf den Main. Und dort gibt es aber auch einen Skaterpark.
Okay.
Ja? Und wir bauen die schönsten Wohnungen mit Balkon, aber wir müssen die Balkone verglasen. Und im Bebauungsplan steht, diese dürfen nicht öffentlich sein, nur,
okay,
nur zu Reinigungszwecken. Also da wird dem Bürger die Mündigkeit genommen, selber zu entscheiden, ob er lieber die Sonne genießt und der kleine Lärm ihn nichts ausmacht, oder er das gar nicht aufmachen darf, muss also hinter einer Glasscheibe sitzen auf seinem Balkon, damit er nicht irgendwann klagt gegen den Lärm dieses Spielplatzes.
Oder er muss halt immer die Glasscheiben reinigen den ganzen Tag.
Ja, theoretisch ja, aber von innen kann er dir sowieso reinigen und von außen muss er dann die Befahranlage machen.
Okay.
Aber die Scheiben sollen nicht öffentlich sein. Steht dort in dem Vertrag. Das ist natürlich schade, wenn man so weit geht, dass man sagt, das kann jetzt keiner selbst entscheiden, ja, ob er irgendwas hören will oder nicht. Das geht einen Tick zu weit, aber so ist es nun mal. Wir sind ja im Detail eben so getrieben, dass wir alles bis zum äußersten Punkt treiben. Und manchmal überlappt sich das so, dass wir dann plötzlich sehen, vielleicht sind wir zu weit gegangen.
Also man muss es ausreizen. Du machst das ja alles für Menschen. Und das ist auch das Thema. Apropos, ich sitze jetzt gerade hier auf einem besonders bequemen Bürostuhl. Der sogenannte Silber-Bürostuhl von Hadi Terani. Der sieht aus, als wäre er aus der Zukunft. Aber ich weiß, der ist schon 30 Jahre alt. Was hat James Bond mit diesem Stuhl zu tun?
Die 30 erreichen wir noch nicht. Der ist 2004 gelauncht worden. Das sind jetzt 21 Jahre. Aber das ist der, sag ich mal, mein einziges Produkt, das es nach Hollywood geschafft hat.
Wow.
In den meisten Hollywood-Filmen kommt dieser Stuhl irgendwie vor. Ob es bei James Bond ist oder bei Star Trek oder Ocean 13.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber sitzt man dann im Kino und sieht, oh, da ist ja mein Stuhl dabei? Oder kriegt man eine Nachricht? Oder kriegt man selbst Geld dafür, dass der Stuhl benutzt wird?
Ja, das ist aber, damit haben wir dann meistens nichts mehr zu tun, sondern das macht dann die Firma, die den vertreibt.
Yeah.
Und dort wird er eben angefragt für die Filmkulisse, dass sie gern den Stuhl dort haben. Die Firmen geben das dann natürlich liebend gerne dahin, da kriegen sie ja Werbung umsonst.
Yeah.
Also ich glaube nicht, dass die Filmleute was dafür bezahlen. Aber ich bin da nicht so ganz informiert. Aber für uns ist es natürlich eine tolle, du sitzt im Kino und plötzlich, da habe ich doch gemacht, den Stuhl. Das ist natürlich ein gutes Gefühl.
Ja, sehr gut. Du bist ja dann neben Architekt auch Produktdesigner. Der Stuhl ist auch sehr bekannt und hier steht auch ein Hocker und Tische. Selbst ein Fahrrad sehe ich, Brillen, Lampen. Hadi Terani ist vielseitig. Was gibt es als nächstes? Ein Hadi Terani Restaurant oder ein Parfum?
Das ist noch weit weg. Das ist vielleicht in den Träumen so eine Idee. Mal wenn ein Brand, sag ich mal, so brandfähig ist, dass jemand da ein Parfum draus machen will, dann würde ich jetzt nicht Nein sagen, aber wir arbeiten so quasi als Dienstleister für Design für verschiedene europäische Firmen, deutschen oder italienischen, wo wir eben von der Steinfliese bis zur Stoffkollektion, Lampen, Möbel, verschiedene Oberflächenmaterialien, Tapeten, also erstmal was man sich vorstellen kann, was man designen kann, würden wir auch designen.
Ja, es bleibt spannend in der Architektur oder beim Produktdesign von Hadi Terani oder bei Feria, den Ferienimmobilien. Jetzt die letzte Frage, Hadi. Wir fragen Sie auch sehr gerne Projektentwickler, aber ich denke, du kannst sie sicher besser beantworten. Wenn du die Möglichkeit hast zu bauen, wo und was du möchtest, was wäre es? Eine Brücke vom Mars zum Saturn? Eine fiktive Frage. Ist alles erlaubt? Hast du eine Idee? Wahrscheinlich sind deine Träume schon alle verwirklicht, aber gibt es irgendwas, was du dir träumst, noch zu bauen?
Ich freue mich natürlich über jede Aufgabe. Je verrückter, desto besser. Es gibt, glaube ich, sogar einen Architektenkollegen, der entwirft gerade irgendwas für den Mond oder irgend.
Ja, tatsächlich.
das gibt es alles. Aber ich bin zufrieden mit den Aufgaben, die ich hier kriege. Manchmal sagt man, man hat irgendwie schon alles gemacht vom Autohaus, vom Bürohaus, von Wohngebäuden, von Einkaufszentren, Bahnhöfen. Ich bin ja quasi überall unterwegs. Aber natürlich würden wir einmal sehr gern natürlich die Probleme der Zeit, sag ich mal, mit entwerfen. Das ist natürlich bezahlbarer Wohnungsbau.
Ja.
Und da muss man Fokus drauflegen. Im Moment in unserer wirtschaftlichen Situation gerade sind Bürogebäude nicht so gefragt, aber eben Wohngebäude. Und wenn mal irgendwo natürlich eine Oper oder ein Museum über den Weg kommt, würde ich nicht Nein sagen. Ja. Das sind natürlich alles Aufgaben, die Spaß machen. Also Aufgaben, Gebäude zu bauen für die Öffentlichkeit, ja, ist natürlich noch viel mehr reizvoller als jetzt nur für eine geschlossene Familie oder so.
Ja. Ja. Okay, da gibt es natürlich noch eine Frage. Also modulares Bauen ist ein großes Thema in der Baubranche. Ja, ich traue mich fast nicht, einen Architekten wie dich zu fragen, ob das ein Thema ist. Jedes Objekt ist ja neu und muss neu im Raum eingegliedert werden. Was hältst du vom modularen Bauen?
Ja, modulares Bauen gab es ja schon immer. Wir kennen ja alle noch die Plattenbauten.
Ja,
und Corbusier, da hat man eben Fertigteile in der Fabrik produziert und hat die dann an der Baustelle zusammengesetzt. Aber es wird immer schwieriger mit unseren Herausforderungen von Energiesparen natürlich, dass man die Teile auch so zusammenbekommt, dass sie transportierbar sind, aber dass sie dann auch dicht
sich reinzieht.
Dicht sind, aber es wird überall dran geforscht, aber es ist jetzt nicht der Standard. Man hat es damals gemacht, wenn man jetzt nach dem Krieg, sage ich mal, die Aufgabe hat, ganz viel Wohnraum zu schaffen und das soll möglichst günstig und schnell gehen. Dann hat man auf diese Ideen zurückgegriffen. Aber das, was wir hier natürlich täglich machen, ist natürlich der solide Bau, Stein auf Stein. Und trotzdem muss man natürlich immer forschen und gucken, wann schafft man das. Das Extremste ist ja auf die Containergebäude, die wir sehen. Ja. Da wird ein Container eingerichtet, übereinander gestapelt. Das ist natürlich dann das Schnellste. Aber ob du das im Stadtbild sehen willst, ist eine andere Frage. Ja.
Ja.
Wir müssen ja viele Sachen beantworten, wenn wir in der Stadt bauen. Das ist einmal die Geschichte des Ortes, dann die Materialien, die in dem dort stattfinden und die Antwort zu dem Kontext und damit auch eine Stadt so begehrenswert ist, die zu besuchen mit den Straßen und Platzräumen, die wir haben, das ist natürlich, steht natürlich nochmal darüber.
Ja.
Das sind die Dinge, die wir eigentlich vorantreiben. Nichtsdestotrotz müssen wir sehen, wie kriegen wir alle zusammen. Also nicht nur wir Architekten, sondern auch die Bauunternehmen und die Behörden mit neuen Regularien bezahlbaren Wohnbau hin.
Ja.
Ja, das kann nicht einer alleine leisten, sondern auch die gesetzlichen Vorgaben müssen dort auf uns zukommen, wir müssen auf die zugehen und das, was gebaut werden kann, muss dort auch drauf zugehen, damit wir dann auch dieses Problem bewerkstelligen können.
Okay, das war ein Hinweis an die Politik, die hier ja auch zuhört. Ja, vielen Dank, Hadi, für das Gespräch. In der Caption werde ich alles verlinken, vom silbernen Stuhl über tanzende Türme bis hin zu Feria. Vielen Dank fürs Gespräch und wir werden dir folgen und beobachten, was es demnächst gibt. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, vielen Dank dir und deinen Zuhörern.
Das war Make It Real, dein Immobilien-Podcast. Eine Produktion von Brand Bandits.